Hi, ich bin Amelie.
Und ich bin Rieke.
Und ihr hört Unverhüllt.
Heute reden wir ein bisschen über Spannungsprotokolle, über Fingermalfarben, über Bodyscans, PMR, ein bisschen über Hypnose, vielleicht auch über irgendwelche Bewegungstherapieverfahren.
Okay, ganz schön viele Begriffe auf einmal.
Ich ja.
Denke, wir möchten euch verschiedene Therapieformen vorstellen.
Genau. Da gibt's allerhand. Also, wie ihr das gerade schon gehört habt, ziemlich viel verschiedene Bereiche, die sich voneinander abgrenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten werden wir finden. Drei Verfahren gibt es, die ich auf jeden Fall erstmal grundlegend vorstellen möchte, denn die werden halt von der Krankenkasse auch abgerechnet.
Das heißt, das sind auch die Therapieformen, denen man am häufigsten begegnet, wenn man sich für eine Therapie entscheidet.
Genau, und ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge auch schon so ein bisschen ans Herz gelegt, dass die wichtigste Entscheidung ist, sich erstmal Hilfe zu suchen.
Ja.
Wenn man selber einfach bei sich den Punkt erreicht hat, dass man alleine nicht vorankommt und es einem nicht besser geht oder halt auch bei Freunden, Familie oder Bekannten merkt, da wäre ein bisschen Unterstützung nötig. Ja, und was macht man dann? Also ich würde sagen, Internet ist wirklich das Mittel zum Zweck, auch gerade bei Therapie und Therapeutensuche. Es gibt gute Webseiten, wo wirklich alle Therapeuten aufgelistet sind im Ort. Im städtischen Umkreis hat man natürlich nochmal bessere Chancen, aber angeboten werden einem eigentlich immer klassisch Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, beziehungsweise meistens ist das unter dem Reiter analytische Psychotherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zu finden. Also drei Verfahren werden von den Krankenkassen abgerechnet.
Welche hast du davon schon mal kennengelernt? Also mit welchen hast du schon gearbeitet?
Also ganz überwiegend Verhaltenstherapie.
Ja, ich auch. Okay.
Ja, VT ist halt so der Klassiker, weil das halt vor allem jetzt bei, also wir sind ja beide mit Essstörungen in Behandlung oder gewesen, das Mittel zum Zweck ist und tiefenpsychologisch ist auch fast immer dabei. Das ist halt ganz schwer abzugrenzen heutzutage. Es muss halt unter einem Reiter verkauft werden, damit es abgerechnet werden kann. Aber viele Therapeuten nutzen verschiedene Methoden auch kombiniert auf jeden Fall. Also ich kenne auf jeden Fall die Verhaltenstherapie im klassischen Setting. Alle drei Formen, die ich jetzt genannt habe, sind Gesprächstherapien. Also wie man sich das wirklich vorstellt, einfach 1:1 Setting, Therapeut, Klient. Und es geht meist 50 Minuten darum, um meist aktuelle Probleme zu besprechen. Natürlich in den ersten Sitzungen ist viel oder auch immer wiederkehrend natürlich sowas wie Familie und Kindheit auch irgendwie Thema. Aber es ist eine gesprächsbasierte Therapie mit in der Verhaltenstherapie vor allem auch Hausaufgaben.
Gutes Stichwort. Da kommen wir nämlich direkt zu den Protokollen, die du nämlich am Anfang genannt hast.
Ja. Ja.
Also um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, beziehungsweise ein paar Beispiele zu nennen, mussten wir, oder ich musste das eigentlich ich überlege gerade, ob ich das nur am Anfang musste, aber ich glaube, ich musste das die ganze Zeit, und zwar waren das Mahlzeitenprotokolle.
Oh, es ist so ätzend. Das ist so lästig.
Man bekommt ja so ein schönes DIN A4-Blatt mit einer Tabelle drauf quasi und trägt dann jeden Krümel ein, den man isst.
Das kann man so wortwörtlich so nennen.
Nee, also es wird wirklich auch von einem, also wird vorausgesetzt, dass man das halt eben ausfüllt, gewissenhaft ausfüllt und dass man da eben alles einträgt, was man gegessen hat. Das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Auswahl der Lebensmittel, sondern auch auf die Menge. Es gibt dieses Protokoll, glaube ich, in verschiedenen Ausführungen. Ich musste jeweils meinen Hunger davor und danach noch eintragen, von der Skala von 1 bis 10.
Oder 1%.
Genau. Ich musste eintragen, was ich dabei für Gedanken hatte.
Ja.
Ich überlege gerade, musste ich noch was eintragen?
Körperempfinden, Völlegefühl.
Ja, Völlegefühl, genau. Und das musste ich jeden Tag ausfüllen. Und ich glaube, ich habe wirklich 2 Leitsordner oder 3 voll, nur mit diesen Protokollen. Ich weiß auch nicht, warum ich die noch nicht weggeworfen habe, aber
ich kann sowas auch nicht wegwerfen.
Und dann musste ich, also ich hatte verschiedene Therapeuten, aber bei einer musste ich dann auch immer noch am Ende des Tages rot und grün markieren, was meiner Meinung nach gut gelaufen war. Ah. Also sowas wie grün wäre dann, ja genau, grün wäre dann zum Beispiel, wenn ich Fear Food ausprobiert hätte. Das ist ein Begriff, der umschließt quasi alle Lebensmittel, vor denen man Angst hat, wenn man essgestört ist. Also klassisch gehört dazu zum Beispiel Öl.
Fette und hochkalorische Lebensmittel.
Da legt man dann eine Liste an. Das gehört dann, also das ist auch wieder Teil von Verhaltenstherapie, weil man da halt eben reflektiert, was man
die schwarze Liste
vermeidet. Genau, schwarze Liste. Ja. Das ist der Begriff dafür. Und wenn ich dann sowas zum Beispiel in meinen Alltag integriert hatte, dann würde ich das halt grün unterstreichen und rot wären dann Dinge, wenn ich halt in alte Verhaltensmuster zurückgefallen wäre oder wenn ich selbst reflektiert festgestellt hätte, okay, das ist jetzt, die Menge ist viel zu wenig davon.
Ja, es geht ganz viel um Reflektieren und halt wirklich positives Verhalten zu verstärken und sich selber halt immer mehr zu belohnen dadurch, dass man, also es ist eigentlich im gestörten Modus, sage ich mal, ja noch eher eine Art Strafe, wenn man sich seinen Ängsten stellen muss und Sachen isst, vor denen man Angst hat oder auch in anderen Fällen jetzt in einer, keine Ahnung, ich sag mal in einer klassischen Phobie sich seinen Ängsten stellt, wenn man irgendwie Höhen oder Tiere konfrontiert, mit denen man, vor denen man eben Angst hat, dann ist es ja eher negativ, aversiv besetzt, aber es soll eigentlich letztendlich eine Umbewertung stattfinden. Das ist dann dieser klassische kognitiv-verhaltenstherapeutische, nicht Modus, also quasi Ansatz. Und da arbeitet man dann mit der Umbewertung.
Dass das spricht man, jetzt gerade richtig die Psychologiestudentin aus dir.
Das ist nicht nur auswendig gelernt, das ist vor allem angewendet. Also es ist ja wirklich eine Umbewertung, dass du deine Fear Foods wieder lieben lernst, weil du sie dir ja verboten hast und dadurch erst diese Aversion entstanden ist. Ja. Durch dieses klassische Verbot, das darf ich nicht essen, das macht fett.
Das ist auch quasi Teil von Hausaufgaben. Also diese schwarze Liste wird dann halt, soll dann halt abgearbeitet werden, Stück für Stück. Ich musste die dann auch noch quasi priorisieren und dann halt mit dem, was am wenigsten schlimm ist, das ist ganz witzig, also ich weiß nicht, das hat mich meine Therapeutin auch direkt gefragt, weil ich habe nämlich weiße Soße draufgeschrieben und sie hat gesagt, dass das total, und sie hat gesagt, dass das total häufig ist, dass weiße Soße draufgeschrieben
war. Aber dunkle drauf, nicht.
Genau, und dass braune Soße oder dunkle Soße einem leichter fällt. Und das war bei mir wirklich
Ich habe auch in meinen schlimmsten Zeiten, in Anführungszeichen, immer noch so eine Zwiebelsoße gekocht, weil die halt relativ low calorie war. Also so keine Sahne auf, hauptsächlich.
Ja, genau, weil mit Weiß hat man dann immer, oder Creme fraiche oder sowas.
Creme allein, sahnig, cremig.
Hat man irgendwas sowas verbunden und das wurde direkt aussortiert, ja. Und Süßigkeiten, keine Ahnung, das konnte ich halt quasi irgendwie als
Käse.
Allgemeinheit.
Bei mir ist Käse das Schlimmste gewesen, so.
Krass, ja.
Also alles damit aussortieren.
Nee, bei mir war es Öl tatsächlich.
Ja, das
also
sowieso.
Alles mit Öl. Genau. Und wie hast du diese Mahlzeitenprotokolle empfunden? Fandest du, das war eher eine Kontrolle oder irgendwie ein Augenöffnen?
Oh. Also es war weder noch, weil also es war für mich erstmal, also am Ende auf jeden Fall lästig und anstrengend, weil ich loslassen wollte von diesem krass strukturierten, zwanghaft geplanten Essverhalten. Ja. Und mich nervt es auch extrem, zu viel darüber nachzudenken und immer wieder zu reflektieren, was dieses Essen jetzt mit mir macht und auslöst. Weil es ist ja einfach, im Grunde genommen ist es Nahrungsaufnahme und manchmal halt einfach auch wirklich nur aus Genuss oder aus Gesellschaft oder aus Appetit. Aber
ich fand es auch sehr schwierig, dass irgendwie aus jeder Mahlzeit dann quasi noch eine Aufgabe gemacht wurde. Ja. Also für den Anfang ist es, glaube ich, für die Therapeutin auch einfach wichtig, um diesen Überblick also über den einfach den Stand aufzunehmen, wo steht die Person gerade.
Genau.
Aber ich musste das so lange machen, dass ich das auch irgendwann angefangen habe zu vernachlässigen,
Ja. Nachträglich
einzutragen. Also da bin ich nicht so das Paradebeispiel gewesen, wobei ich glaube, dass das halt häufig passiert, wenn man das zu lange machen muss, einfach weil man, ja, man möchte sich ja wieder Freiheit erkämpfen.
Eben.
Und das ist halt keine Freiheit, wenn du quasi, also wenn du dein Esstagebuchmäßig irgendwie eintragen musst, das ist ja fast schon wieder kontrollgestört.
Voll.
Kontrollgetrieben, ja.
Und ich habe halt gemerkt, dass ich, also meine Krankheit hat sich dann da auch wieder eingeschlichen und die fand das dann wieder toll, dass ich dann dadurch wieder eine Struktur und Kontrolle hatte und ich mich anhand dieses Arbeitsblattes so ein bisschen im Rahmen halten konnte, weil
Ja. In
krass untergewichtigen Phasen hat man ja mehr Hunger als jetzt normale Richtmengen
Ja. Vielleicht
vorgeben würden. Und wenn du dann auch noch einträgst, ja, und dann hatte ich noch 3 Snickers und noch ein Pudding und dies,
Ja. Das.
Und dann fühlst du dich schlecht, wenn
Ja. Du
das da einträgst.
Genau, weil
du
kannst,
hast es dann nochmal bestätigt.
Nicht mehr ausblenden.
Richtig, und dann hast du es nochmal mehr vor Augen. Und mir hat das dann eher so geholfen, dann auch zu gucken.
Zu regulieren.
Nee, ich esse Ja. Jetzt nur Richtmenge, weil, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass in der Klinik bei Essgestörten halt immer auf jeden Fall nach Bedarf gegangen wird und der BMI halt in einen gesunden, also es soll ein gesunder BMI erreicht
Ja. Werden.
Also Body Mass Index nach Gewicht, Größe und Altersklassen. Und dann gibt's halt Richtmengen, die halt vorgeschrieben sind, die eigentlich erfüllt werden müssen. Und man trägt das dann auch so ein. Also ich habe die Richtmenge geschafft oder nicht geschafft. Und ich habe dann noch das und das zusätzlich gegessen. Und ich meine, zusätzlich ist schon einfach Kacke gewesen.
Zusätzlich ist schon so ein negativ behaftetes
Ja. Wort
für die Krankheit.
So überschüssig. Ja.
Ja.
Und das, deswegen, man muss immer sehr doll gucken, wenn man, sag ich mal, Sachen vom Therapeuten an die Hand gelegt bekommt.
Dass die Krankheit das nicht instrumentalisiert.
Genau, aber vor allem, also erstmal ausprobieren, immer alles ausprobieren, was neu ist, aber auch reflektieren. Das ist wichtig, die Sachen, die man in der Therapie macht, immer wieder zu überprüfen, bringt mir das noch was? Hilft mir das überhaupt? Oder ist das halt jetzt gerade hier nur so ein Standardmuster, was der Therapeut bei jedem Patienten
Ja. Abarbeitet?
Weil es gibt sehr, sehr viele Therapeuten, die immer das Gleiche machen.
Ja.
Es ist leider so.
Ich bin in der Schule.
Ja, Lehrer, Therapeuten. Also es ist ja auch okay, dass man immer wieder bewährte Hilfsmittel verbreitet, sag ich mal, also bei vielen Patienten. Aber man muss wirklich immer individuell gucken, was hilft mir jetzt gerade.
Ja.
Und das Schöne an der Klinik ist, finde ich, man hat ja einfach viel mehr Zeit zum Ausprobieren, weil die Therapie, die ambulante Psychotherapie, die läuft ja neben dem Alltag her. Und wer hat noch Zeit, neben einem Alltagsstudium, Beruf, dann irgendwie 3-4 Arbeitszettel auszufüllen, Hausaufgaben zu machen?
Das fand ich auch irgendwann viel.
Ja.
Weil das auch einfach ja mental total anstrengend ist,
Genau. Sich
damit auseinanderzusetzen. Es ging dann auch also um Arbeitsblätter, die sich dann mit der Familiendynamik beschäftigt
Ja. Haben,
mit der Kindheit. Ich musste irgendwie, einmal weiß ich noch, dass ich mein Körperbild von meiner Kindheit bis zu meinem Jetzt-Stadium rekapitulieren musste. Also,
ach,
wie habe ich mich als Kind in meinem Körper gefühlt? Erinnere dich da erstmal dran.
Das geht gar nicht.
Das fand ich auch super schwierig.
Das ist doch voll verzerrt.
Ja.
Allein das sich wieder hineinzuversetzen und mit dem jetzigen
Rückwirken kann man
das
kann
man
nicht machen. Aber genau, also darum ging es irgendwie. Ja, dann ganz viel auch einfach irgendwie in die Vergangenheit schauen, wobei ich glaube, das ist dann schon vielleicht Teil von Tiefenpsychologie auch, oder? Also Verhaltenstherapie ist ja viel nicht Bewertung, aber Verhalten analysieren und versuchen zu verändern. Also man teilt dem Therapeuten sein Jetzt-Verhalten mit und sucht dann
Ja. Nach
Lösungen. So in einem Satz zusammengefasst. Und Tiefenpsychologie beschäftigt sich doch auch viel mit Vergangenheit und sag ich mal, Auslösern.
Ja, genau. Also hast du alles super einfach gerade zusammengefasst. Nur hinzuzufügen würde ich jetzt einfach noch, also du guckst auch bei Verhaltenstherapien die
Ja. Vergangenheit
und Kindheit, das ist wichtig.
Mhm.
Aber ja, genau, die setzt eher beim aktuellen Verhalten an, um das zu verändern und neues Verhalten auszuprobieren, um Veränderung zu erzielen. Aber bei der tiefen Psychologie geht es vor allem um die Konflikte. Also nicht nur einfach in die Vergangenheit gucken und was war da und was war vielleicht irgendwie eben abnormal,
ja.
Abnorm, aber vor allem Konflikte, ungelöste Konflikte hochzuholen, okay. aufzuarbeiten und zu lösen.
Ja.
Weil die Tiefenpsychologie geht eben davon aus, dass ungelöste Konflikte in der Kindheit oder in der, sagen wir mal, Jugend, und es kann auch noch später natürlich immer mal wieder irgendwas aufkommen, was das triggert, frühe Erfahrungen, die ungelöst geblieben sind, dass die das aktuelle Verhalten eben beeinflussen, ja. und sich halt in Beziehungsmustern widerspiegeln. Aktuelle Beziehungsmuster sind immer geprägt von dem, was man früher in einer früheren Beziehung erlebt hat. Und das ist natürlich immer, ja, Eltern, ne? Elternhaus, okay. also Geschwisterkonstellationen. Das ist halt der erste Erfahrungsraum für Beziehungen und Lernerfahrungen. Und man schaut halt dann wirklich, dass man Konflikte aufarbeitet, weil sich eben im therapeutischen Gesprächsprozess, das ist eben wieder dieses, es geht um Gespräche, Tiefenpsychologie arbeitet eigentlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Hausaufgaben oder mit Arbeitsblättern. Es geht um diese Beziehung zwischen Therapeut und Klient, weil sich in diesen Beziehungsgesprächen und Mustern, also Gesprächen wieder Muster von früher widerspiegeln können. Man, ja. nennt das ja auch, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Übertragung und Gegenübertragung. Ja. Und das ist halt total entscheidend, um zu einer Veränderung zu gelangen. Ganz anders wirklich als diese klassische Verhaltenstherapie.
Also die Konflikte sollen dann quasi durch Aufarbeitung gelöst werden, um dann das Jetzt-Verhalten,
richtig.
Positiv zu ins Positive zu wenden.
Einfach.
In dem Sinn. Oder zu verändern
grundsätzlich. Zu verändern einfach, genau. Mhm. Also da ist ein ungelöster Konflikt, der wird dadurch wachgerufen, dass man erstmal ins Gespräch kommt und auf Dinge, die früher vielleicht gar nicht explizit ausgesprochen wurden, erstmal redet. Und dann löst das halt Spannung und Anspannung aus bei dem Patienten. Und diese Spannung macht sich dann natürlich im Gespräch mit dem jetzigen Gesprächspartner, dann halt dem Therapeuten, bemerkbar. Man überträgt vielleicht Konflikte und reagiert irgendwie unangemessen oder angespannt oder ängstlich oder wütend, und dann merkt man erst, hey, da ist ja irgendwas. Und das kann sich ja aber auch zum Beispiel in der Verhaltenstherapie mal zeigen. Deswegen, da gibt es viele Überschneidungen. Nur klassisch abzugrenzen ist halt wirklich dieses, ja, was wir jetzt eben beschrieben haben, viele Hausaufgaben und wirklich konstruktiv, ne, mit vielen Lösungsansätzen und einer Leitlinie, das ist eher klassisch VT.
Okay.
Ja, und ich würde halt auf jeden Fall betonen, dass aber in diesen drei Verfahren, also analytische Psychotherapie, die ist so ein bisschen am Rande zu erwähnen, weil das macht eigentlich keiner mehr so richtig klassisch. Das ist diese freudsche Psychoanalyse. Ich meine, Freud, Sigmund Freud, kennt vielleicht jeder so vom Hörensagen.
Über-Ich.
Richtig, genau. Es-Ich und Über-Ich, das Instanzenmodell.
Oh.
Ich könnte jetzt alles runterrattern. Ödipus-Konflikt, alles komplett andere veraltet.
Andere Folge.
Ja, es ist nee, da gibt es keine Folge.
Nein, also darauf beruft man sich ja auch nicht,
genau.
Also nicht mehr so.
Kann man eigentlich nebenan stellen. Aber in trotzdem diesen drei Verfahren ist diese Beziehung zwischen Therapeut und Klient entscheidend und wichtig. Es geht ja wirklich alles über dieses Gespräch und diese vertrauensvolle Basis. Grundlegend wird Therapie auch in ihrer Wirksamkeit immer wieder überprüft. Und da muss man wirklich sagen, das, was als erstes immer überprüft wird, sage ich mal auch, ist die, also natürlich der woran wird die Wirksamkeit gemessen, ist natürlich, ob dann der Patient befähigt ist, seinen Alltag wieder zu bewältigen. Und der Patient sucht sich ja in der Regel den Therapeuten selber aus, und da setzt es halt schon an. Also wenn es nicht passt am Anfang und wenn der Patient nicht selber sucht und das will, dann funktioniert die Therapie auch nicht.
Wie oft hast du deinen Therapeuten gewechselt?
Oft, weil es halt oft nicht gepasst hat. Also
ja,
oft.
Ich auch.
Ich hatte jetzt bestimmt schon 6 oder 8 Therapeuten in meinem Leben. Und das ist das, was
ich hatte 5.
Das ist viel insgesamt.
Aber ich habe auch immer, also ich habe das Gefühl, dass manchmal ich mit einem Therapeuten bis zu einem bestimmten Punkt kommen kann
und
dann irgendwie nicht weiter. Also, dass die Person mir nur bis zu einem bestimmten Weg irgendwie mit mir gehen kann, gefühlt. Und dann passt es irgendwie nicht mehr oder ich nehme da einfach nichts mehr mit.
Ja.
Aber ich würde da nicht sagen, also ich habe trotzdem aus jeder Therapie Zeit mit den einzelnen Therapeuten immer etwas mitgenommen, aber ich brauchte dann irgendwie an manchen Stellen irgendwie einen neuen Menschen, der mich an die Hand nimmt, gefühlt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Einfach mal wieder eine Veränderung da drin.
Ja.
Also es kann natürlich sein, dass du dann an einem Punkt warst, wo du dann erstmal einen Konfliktpunkt hattest mit dir und erstmal wieder ein bisschen Abstand brauchtest, um zu merken, ja, da muss ich noch was verändern, aber ich bin gerade noch nicht bereit. Oder es war halt einfach nur wirklich so, kommen wir jetzt einfach nicht weiter, weil es zwischen uns einfach nicht weitergeht. Also eine Beziehung lebt ja auch immer von irgendwie mal Höhen und Tiefen. Dann ist da eben gerade ein Tiefpunkt gewesen. Und das ist, wie gesagt, das ist ein normaler Mensch, der Therapeut. Und es geht um eine Beziehung wie zu einem sehr vertrauten Freund aus der Familie oder Bekanntenkreis, nur eben, dass der Therapeut natürlich irgendwie
eine sich objektivere Perspektive einnimmt.
Genau, daran kann man auch Therapie messen, wie wenig bringt er sich selbst mit ein oder wie viel, weil da muss man halt eine Balance finden, weil ich finde es immer schön, wenn ein Therapeut mir auch was von sich erzählt hat, aber es gibt halt auch Therapeuten, die schnell unprofessionell werden und da halt nicht ganz objektiv bleiben.
Genau, also ich finde, das Wichtige ist einfach, dass die Wertung da rausgenommen wird.
Die darf gar nicht
drin
sein. Genau, werten darf ein Therapeut eigentlich gar nicht sein.
Na gut, dann, das sind jetzt so die klassischen Therapieformen, die auch, wie du schon gesagt hast, von der Krankenkasse übernommen werden.
Ja.
Aber wir haben auch beide Dinge ausprobiert, die davon ausgeklammert sind und davon möchten wir auch noch ein bisschen erzählen.
Ja, also was hatte ich schon vorhin gesagt? Fingerfarben, Bodyscan kann man jetzt zuordnen. Fingerfarben, gut, das gehört natürlich zur Kunsttherapie. Dann haben wir die Bodyscans, die kommen vor allem in der Achtsamkeitstherapie vor, aber auch kann auch mal irgendwie in einem externen Entspannungstherapieverfahren, also Entspannungsverfahren werden immer zusätzlich eingesetzt, ist kein alleinstehendes Therapieverfahren, aber Entspannungsverfahren werden ganz viel auch bei Kindern eingesetzt.
Progressive Muskelentspannung gehört auch
genau,
dazu,
PMR,
oder?
Autogenes Training, kognitiv-behavioral, Hypnotherapie ist alles, oder auch Biofeedback, also es sind alles Verfahren, die für zum Beispiel Anspannung, Stress, Kopfschmerzen, sowas halt sehr, sehr wirksam sind, aber eben kein Therapieverfahren sind, werden halt zusätzlich angeboten. Und was ich so schön finde, wenn man stationär geht, das meinte ich ja eben, dass man halt Zeit hat für all das.
Genau.
Weil man halt im Alltag in der ambulanten Therapie ja einmal in der Woche meistens so der Durchschnitt zum Therapeuten dackelt und dann so seine 50 Minuten hat und entweder reicht es nicht oder man weiß gar nicht, was man soll.
Mir hat das nie gereicht.
Ja, ich auch nicht. Also entweder will man am liebsten den ganzen Tag dann da verbringen und sich mal richtig bewusst dann damit auseinandersetzen oder man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und kommt gar nicht so richtig rein.
Ja.
Deswegen ist es immer wirksam, doch wirklich in der Klinik sich damit intensiv auseinandergesetzt zu haben aus vielen Blickwinkeln. Also in der Gestalt- und Kunsttherapie ist es halt der Schwerpunkt, dass man wertfreien Rahmen erschafft, ohne Druck, ohne so, wir müssen jetzt auch in 12 Sitzungen irgendwo angekommen sein, damit wir hier abrechnen können und die nächsten Stunden beantragen können. Nee, in der Kunsttherapie geht es halt vor allem darum, dass man einen wertfreien Rahmen hat, wo man sich ausdrückt und so unbewusste Prozesse vielleicht auch irgendwie aufarbeitet oder einfach ausdrückt.
Nee, ich kann das vielleicht ein bisschen konkretisieren.
Ja.
Weil ich hab's, also du hast es ja auch schon mal gemacht. Ich hatte auch schon Einzel-Kunsttherapiestunden. Ich konnte mir davor, bevor ich da hingegangen bin, ehrlich gesagt nicht so viel drunter vorstellen, weil ich immer, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, aber gehe schon immer mit dem Anspruch an ein Projekt, an ein kreatives Projekt, dass da jetzt was bei rauskommen muss. Also,
genau,
dass ich da irgendwie ein Kunstwerk erschaffen möchte oder ein bestimmtes Design. Und darum geht's halt gar nicht.
Genau, das ist so ein Klischee.
Also man kommt da nicht hin und soll dann irgendwie einen Monet zeichnen oder so. Also es ist auch keine Beschäftigungstherapie in dem Sinne, sondern man orientiert sich entweder an Materialien, das heißt, dass man irgendwie damit beginnt, dass man sich Materialien aussucht, mit denen man arbeiten möchte.
Genau,
in dem Sinne,
Fingerfarben.
Genau, Buntstifte, keine Ahnung, Wasserfarben.
Kohle.
Also einfach alles, womit man irgendwie was erschaffen
kann. Auch einfach nur töpfern.
Genau. Oder man orientiert sich irgendwie an sich selbst, sage ich mal, ja, indem man schaut, was möchte ich bearbeiten. Und ja, also ich als jemand, der noch nie so richtig, also schon frei gezeichnet hat, aber noch nie ohne gewissen Vorgabe. Anspruch oder Vorgabe gezeichnet hat. Die Vorgabe kann auch von mir selbst gekommen sein, so. Aber ich wollte immer irgendein Ergebnis erzielen. Und hier war es einfach so, ich habe mich vor dieses DIN A3, DIN A2 Blatt gesetzt.
Je hatte größer, die Farben. Desto Angst, ja, Angst ja, auslesen,
das, ne? Stimmt. Aber es war immer sehr groß, einfach weil es auch hieß, Raum schaffen,
ja,
ne?
Ja,
Raum schaffen. Ja. Und dann einfach mal das, worauf du gerade Bock hast, zeichnen, malen. Bei mir war das immer sehr abstrakt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe jetzt nie Menschen gezeichnet oder irgendwas oder gemalt, sondern es waren eigentlich eher Farbflächen, die dann ineinander gelaufen sind.
Zum Beispiel,
oder. Ja, also wirklich ganz abstraktes, was? Abstraktes, Gegenstandsloses. Und dann, wenn man damit, also schon im Prozess konnte das sein, dass man dann angefangen hat, darüber zu sprechen, was da zu sehen ist.
Ja.
Ob da was zu sehen ist. Häufig wurde ich dann aber eben nach dem Malprozess gefragt, wie ich mich jetzt gerade fühle.
Ja.
Mit dem, was ich so sehe. Und dann wurden halt einzelne Bildteile analysiert.
Ja.
Also ich habe mir dann irgendwie eine Ecke rausgegriffen, habe gesagt, ja, das könnte jetzt die Beziehung zu der und der Person repräsentieren oder das und das Gefühl. Manchmal haben wir halt auch in den Farben Gefühle gesehen oder Situationen, Stimmungen. Das, also immer wenn ich das wiederhole, klingt das so total.
Das klingt richtig cool. Ja, das klingt so richtig klassisch, dass
so
jemand,
doof.
der das nicht kennt und nachempfinden kann, jetzt einfach so denkt, boah, ja, da wird gemalt und gedeutet und es wird einfach so was herbeigezogen und überall was drin reininterpretiert.
Aber ich glaube, also
das ist es nicht.
Nee, also so wie ich das immer gesehen habe, war es mehr so, es fällt einem ja oft schwer, sich auszudrücken, seine Gefühle auszudrücken, Situationen auszudrücken. Und wenn man dann etwas Visuelles vor sich liegen hat, an dem man das quasi zeigen kann und man kann auf die Stelle zeigen und kann sagen, ey, genau diese Farbkombi, keine Ahnung, irgendwie dieses Rot-Schwarz, das, was so ineinander läuft, das sind irgendwie zwei Parteien, keine Ahnung, ich fühle mich zwischen den Stühlen stehend, ich weiß nicht. Das hilft einem einfach unglaublich, sich
hat dir geholfen.
Oder,
ich glaube, das ist halt eher bei uns, wir sind ja beide recht kreativ veranlagt, ist, dass es halt wirklich was sehr Individuelles ist, dass
das
es sich
recht,
dann halt löst und man sich stimmig anfühlt.
Ja.
Weil ich war in der Gruppentherapie, in der Kunst, also in der Kunstgruppentherapie, in der Klinik immer teilweise schockiert, wie unterschiedlich das ist, dass andere damit überhaupt nichts anfangen konnten und auch wirklich, die haben gar keinen Zugang dazu, dass sie durch künstlerische Mittel Gefühle ausdrücken oder empfinden können.
Was ganz aber gar nicht schlimm ist.
Nee, überhaupt nicht. Ganz viele haben das ja auch, dass sie mit Musik nichts verbinden, nichts verknüpfen, dass sie mit, dass manche Menschen können das nicht in Musik Emotionen abspeichern und andere, die machen ein Lied an und fangen an zu heulen. Das ist so krass unterschiedlich. Und
aber genau dafür, das ist halt das Gute, dass man, was ist mit meiner Stimme los?
Kurz.
Dass man, wie du schon sagst, in der Klinik die Zeit hat, da irgendwie seinen Weg zu finden, weil ich auch, das hast du ja, glaube ich, auch am Anfang schon gesagt, finde, dass sowas eine Möglichkeit ist, die man auch einfach von einem Therapeuten losgelöst dann zu Hause machen kann, wenn man weiß, dass das für einen funktioniert, sich hinzusetzen und einfach seine Gefühle mal aufzumalen.
Ja.
Ich fand es auch einfach sehr befreiend, dann zu entscheiden, möchte ich dieses Bild jetzt da lassen, möchte ich diese Gefühle da lassen oder möchte ich vielleicht möchte ich es mitnehmen, weil da so viel Positives drauf ist, möchte ich nur eine Ecke ausschneiden und die irgendwie in mein Portemonnaie tun.
Ja.
Weil irgendwie diese Ecke für mich Hoffnung bedeutet, ich weiß nicht. Das fand ich immer, einfach dieses etwas auf das Papier bringen und dann dort lassen. Das hat mir super gut getan.
Du hast da richtig viel draus mitgenommen, merke ich gerade.
Auf jeden Fall.
Also ich war da genauso ich bin da genauso drin aufgegangen und bei mir war auch nochmal die Beziehung zu der Kunsttherapeutin sehr eng. Das war dann nochmal mehr Balsam, dass man dann alleine zusammengearbeitet hat. Aber ich fand es auch in der Gruppe total schön, dass jeder seins gemacht hat, aber dann wird auch immer so ein Blitzlicht gemacht. Das ist in der Gruppentherapie typisch, dass man halt am Anfang kurz sagt, wie es einem geht und am Ende auch sagt, wie es einem geht und was gerade so los ist in einem. Und das so nach dem Therapieprozess dann nochmal zu hören, so, ja, ich bin super unzufrieden mit meinem Bild. Ich würde es am liebsten direkt in den Müll werfen, aber das muss ich jetzt wohl aushalten. Aber ich fand es mega schön zu sehen, wie Luise Luise da vorne ihr Bild entwickelt hat und sich das von irgendwie farblich erst sehr bunt dann doch irgendwie in schwarz gewandelt hat. Also ich fand es immer schön, so wirklich zu sehen, dass es dann doch ein Miteinander war und jeder so seins gefunden hat und manche machen sich Musik auf die Ohren und malen alleine, manche experimentieren rum, manche, ne, also jeder macht so seins, aber das ist das Schöne wirklich in der Gruppentherapie, weil dass der Einzelprozess
eingebunden wird in die Gesamtheit.
Genau. Also das ist auch nochmal klassisch zu unterscheiden. Es gibt natürlich Einzeltherapien und Gruppentherapien.
Genau.
Und ich glaube, über Kunsttherapie könnte man sogar noch eine eigene Folge machen, merke ich gerade. Das Gleiche gibt es auch nochmal im Prinzip mit Musiktherapie. Da wird dann mit Musikinstrumenten gearbeitet, anstatt mit Farben oder anderen Mitteln. Genau. Dann gibt es Bewegungstherapie, die ist natürlich dann auch nochmal angepasst ans Krankheitsbild, weil zum Beispiel irgendwie ja Essgestörte andere Sachen machen sollten und dürfen als jetzt Demenzkranke oder
wow.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe in der Psychiatrie Praktikum gemacht und da habe ich so ein paar Special-Therapie Erfahrungen nochmal mitnehmen dürfen. Aber es gibt so viel und gerade in einer nicht ambulanten Setting kann man sehr viel ausprobieren. Aber was ich halt einfach wirklich mitgeben will, ist dieses, man muss seins finden. Es gibt nicht das Nonplusultra, es gibt nicht den Therapeuten für alle, es gibt nicht die Therapieform als Mittel zur Wahl und es gibt auch nicht die die Strömung oder Richtung, die jetzt gerade irgendwie wirklich im Kommen ist und
es gibt auch vielleicht nicht für immer für einen das Richtige. Also ich würde sagen, am Anfang war für mich Verhaltenstherapie unglaublich wichtig, weil es einfach darum ging, im Untergewicht einfach auch kurzfristig
das Überleben zu sichern.
Ja, danke. Zuzunehmen und das Verhalten in diese Richtung zu lenken.
Ja.
Und zum Ende hin hat mir das nichts mehr gebracht, weil ich einfach die Lösungsvorschläge mir selbst schon sagen konnte und da einfach einen Verarbeitungsmodus brauchte.
Ja.
Und da war dann zum Beispiel Kunsttherapie unglaublich wertvoll für mich, einfach weil das ja für mich eine sehr gute Verarbeitungsform eröffnet hat.
Ich glaube, das machen auch viele Leute schon sowieso im Alltag, dass sie ihre kleine Therapie irgendwo haben.
Mhm.
Also sei es jetzt sowas wie einen Podcast machen, weil sie da immer wieder zum Gespräch kommen oder Podcasts hören, andere Medien konsumieren, genau, schreiben, alle möglichen kreativen Prozesse oder auch wandern, einfach losgehen, Sport. Es gibt so viel, was wirksam ist und was halt dann über diesen Gesprächsprozess hinausgeht.
Ja. Also wir möchten euch dazu ermutigen, falls ihr euch angesprochen fühlt, auszuprobieren, euch zu trauen, euch eine Therapieform anzuschauen, damit auseinanderzusetzen, Verschiedenstes auszuprobieren und auch auf jeden Fall immer selbst zu reflektieren, ob euch das gut tut.
Ja, das ist wichtig. Was ich aber auf jeden Fall noch sagen möchte und abgrenzen möchte von dem, was ich jetzt, was wir jetzt vorgestellt haben, sind, wenn wirklich eine akute Störung besteht, also wirklich eine akute Depression oder Zwänge oder auch tiefergehende Störungen wie eine Psychose, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung, dann ist das alles erstmal nebensächlich und es geht wirklich um die unmittelbare therapeutische Hilfe. Da hilft dann jetzt auch nicht so, ja, ich nehme jetzt vor, Kunsttherapie zu integrieren.
Ja.
Also wenn eine tiefergreifende Störung vorliegt und man beim Psychologen, Psychiater, Therapeuten war oder beim Arzt oder auch schon in der Klinik und sich und etwas diagnostiziert wurde, dann muss auf jeden Fall erstmal geguckt werden, ob mit Medikamenten auch erstmal unterstützt wird oder nicht. Das ist ja auch nochmal medikamentöse Therapie, gehört auch immer mit dazu. Und wenn es im Gesprächsrahmen machbar ist, dann muss das auf jeden Fall kontinuierlich erstmal da sein. Also auf jeden Fall einmal wöchentlich mindestens Kontakt, weil mit vielen Störungen ja auch oft Suizidabsichten einhergehen oder Gedanken, die sich mit Suizid beschäftigen. Also das ist wie wenn du jetzt im Untergewicht bist, musst du erstmal zunehmen. Das ist
genau.
So. Das muss erstmal sichergestellt werden.
Okay, Da sind jetzt auch schon wieder 34 Minuten rum. Ja. Man hätte noch auf so viele Einzelheiten eingehen können.
Voll spannend wäre vielleicht zu wissen, was ihr am interessantesten fandet, ja, oder wo ihr gerne noch was wissen wollt. Also lasst ruhig Kommentare da.
Genau, Hypnose und Bodyscan, das müssen wir uns merken, dass wir das irgendwann nochmal aufgreifen, weil das ist, glaube ich, auch super spannend.
Es gibt noch sehr viel spezifischere Aspekte auf jeden Fall. Ja. Oder auch generell, was bei Therapie noch zu beachten ist, wo wir halt so ein bisschen was mitgeben können. Also ja, lasst Kommentare da, gebt Rückmeldungen, wenn ihr merkt, das und das würde mich noch mehr interessieren oder eigene Erfahrungen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt uns.
Wie immer.
Wir würden uns freuen.
Ja, und auch wir würden uns auch über eine Bewertung freuen bei Apple Podcasts.
Ja.
Genau, ja. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
Auf jeden Fall.
Macht's gut.
Wir würden uns freuen.
Ciao.
Tschüssi.